Travelholics, der Podcast für Touristiker. Schön, dass Sie zuhören, denn der Podcast Travelholics ist das Audio-Update rund um Digitalisierung, Marketing, neue Destinationen, Produkte und Ideen. Speziell, aber nicht nur für Reisebüros. Als Online-Radio zum Mitnehmen von Profis für Kollegen bietet Travelholics Talks und Tipps für Touristiker. Das geht vom Ohr in den Kopf.
Ja, Travelholics, der Podcast für Touristiker, eine neue Folge. Heute einen Tag vor Nikolaus. Wir treffen uns diesmal im Berliner Büro von Econ Firm im 12. Stock am Strausberger Platz mit einem tollen Blick auf das sonnige Berlin im Dezember. Und ich treffe heute Andreas Posmek, Geschäftsführer von Giatta. Hallo Andreas.
Hallo Roman.
Ja, wir sind beide ein bisschen erkältet, das sollte uns aber nicht davon abhalten, uns ein bisschen zu unterhalten. Die Stimmen mögen trotzdem noch ganz gut klingen, ab und zu werfen wir dann mal einen Honigbonbon ein, deswegen gibt es so lustige Hintergrundgeräusche. Andreas, Giatta kennt ja wahrscheinlich jedes Reisebüro, oder?
Also wir hoffen schon, ne? Nach 22 Jahren wäre es ein Unding.
Ihr seid 22 Jahre am Start, Giatta ist gestartet, womit eigentlich?
Ja, 96. Und das erste Problem, das wir damals lösen wollten, war der Vertrieb von Last-Minute-Reisen.
Ihr wart ein Reise?
Nee, waren wir nicht, aber bei uns war klar, die Branche wird digitalisiert. Und wenn du dir damals angeguckt hast, wo hat die Reisebüros am meisten gedrückt, dann war es der margenschwache Verkauf der Last-Minute-Angebote. Also sind wir im ersten Schritt hingegangen und gesagt, okay, welche Last-Minute-Hotels gibt es überhaupt? Haben uns gleich bei der Infox eingeschrieben und haben einfach mal Strichlisten geführt, welche Hotels kamen bei welchen Veranstaltungen wie auch vor. Und das war die erste CD-ROM. Das war noch vor dem Internet.
Okay, das heißt, ihr habt dann Hotelinformationen auf CD-ROM verschickt.
Genau, 2 Jahre entwickelt, keinen Umsatz, sofort eine Sonderprüfung des Finanzamts Kassel. Da waren wir es halt gewohnt. Man macht ein Geschäft auf, stellt Klamotten rein und verkauft. Und wir haben 2 Jahre keinen Umsatz gemacht und haben nur Reisekosten produziert. Unser Glück war damals, dass der Finanzbeamte, sein Sohn hatte gerade in der Schule selbst eine CD-ROM erstellt und war schon am Drucken des Covers gescheitert. Dadurch wusste er, wie aufwendig sowas ist. Und dann haben wir die auch viele Jahre nicht mehr gesehen. Ja, nach 2 Jahren war die erste CD-ROM fertig, 7000 Hotels, und die haben wir in die Reisebüros geschickt, per Post.
Ihr habt per Post CD-ROMs in die Reisebüros geschickt, die haben die eingelesen und konnten dann die Kunden besser beraten, weil sie Hotelinformationen hatten, genau. die über die im Katalog verfügbaren hinausgingen.
Genau so war es. Ja, Durchbruch kam durch Bucherreisen. Bucherreisen hat irgendwann festgestellt, dass die 7000 Objekte, die wir auf der CD hatten, fast deckungsgleich mit dem eigenen Portfolio war. Wir haben nur noch 300 ergänzt und dann haben wir dieselben Flyer, die wir vorher immer freitags über die Infox verteilt haben und wo wir so 12 bis 15 Bestellungen pro Woche hatten. Daraus wurden dann, weil der Flyer plötzlich mit demselben Text, aber mit einem anderen Layout, nämlich Bucher empfiehlt und dem Tukan, den Bucher damals hatte, wurden dann plötzlich 120 Bestellungen pro Wochenende. Und dann war die größte Sorge von uns immer, haben wir genügend Faxpapier fürs Wochenende.
Damit die Bestellungen alle reinkommen.
Ganz genau.
Abgefahrene Geschichte. Wie viele Leute wart ihr damals?
2, Remsi
und
ich.
Remsi Aro und du. Remsi Aro, bekannt aus Funk und Fernsehen, würde ich sagen.
Leider, ja.
Okay, alles klar. Und jetzt seid ihr ein paar mehr, nehme ich an.
Ja, jetzt sind wir 93 hier fulltime hier in Kreuzberg an der Oberbaumbrücke. Mhm.
Seid ihr auch international unterwegs?
Ja, seit 2006 eigentlich, so ein bisschen induziert durch Hotelbeds damals, als wir angefangen haben, für die Beschreibung zu machen, die ja dann am Ende von EasyJet lizenziert wurden. Wir sind damals, hatten wir unseren ersten ausländischen Kunden, heute haben wir in 74 Ländern Kunden und machen knapp 50% des Umsatzes im Ausland.
Ihr habt Kunden in 74 Ländern. Ich bin ja sehr oft mit Reisebüros unterwegs, so in Seminaren, da geht es so um Verkaufen und Top-10-Listen und solche Geschichten, also so viel so Hotelcharts und so, finde ich eigentlich ein ganz spannendes Thema. Und da kommt immer die Frage, wie viele Hotels gibt es eigentlich? Wie viele Hotels habt ihr eigentlich im Reisebüro anzubieten? Und dann, also ich stelle es so als Schätzfrage und dann die Antworten sind so zwischen 50 und 120.000. Wie viele Hotels gibt es? Du musst ja wissen.
Ja, wir wissen es relativ gut. Wir wissen auch nicht alles, aber wir wissen es relativ gut, weil wir über unser Produkt Multicode die Angebote von knapp 500 touristischen Distributoren aggregieren. Also es gibt mittlerweile knapp 857.000 unique Giatta-IDs. Und die werden angeboten von diesen 500 Playern unter 57 Millionen verschiedenen Buchungscodes. Und das heißt, es gibt 853.000. Wir werten aber auch aus, wie viel in Deutschland angeboten werden. Und von der Summe, über die Summe aller deutschen Veranstalter hinweg sind das 337.000 Objekte. Da ist also noch Luft nach oben.
337.000 Objekte, die weltweit buchbar sind.
Ne, oder vom deutschen Markt aus.
Vom deutschen Markt
global aus,
buchbar, also 857.000 ja, global.
Genau.
Gigantisch. Und die habt ihr alle?
Ja, ja, mittlerweile haben sie alle. Hm.
Gibt es noch irgendjemanden auf der Welt, der diese Informationen... Seid ihr eigentlich der Google der Hotelbranche? Oder?
Nö, wir sind Giata, aber der Letztgenannte ist zum Beispiel auch ein Lizenznehmer von uns.
Das heißt, die nehmen euren Content?
Also unter anderem.
Ganz spannendes Modell. Wann seid ihr weg von den CD-ROMs?
So schnell wie möglich, aber ist ja klar, also es musste sich ja alles erst entwickeln. Als wir angefangen haben, 98, 99, kamen dann so Firmen, der liebe Gott, hab sie selig, wie Teldafax und so weiter und so fort, die alle Mobilcom etc. Das heißt, plötzlich merkte man, man kann über integrierte Dialer von den Amadeus-Rechnern auch CD-ROMs lokal aktualisieren, und also nicht die CD-ROM, sondern wir hatten genügend Festplatz. Also wir haben im ersten Schritt entdeckt, auf den Rechnern der Reisebüros konnte man einen Dialer ansprechen oder auch installieren, und daraufhin haben wir dann die CD erweitert über den Last-Minute-Content hinaus, der ja nur per CD-ROM alle 6 Monate aktualisiert wurde, um den Kataloginhalt. Und dann kam 9/11 2001, als die ganzen Veranstalter sparen mussten, und dann hatten alle ein elementares Interesse daran, ihre Daten digital in die Büros zu pushen. Und so sind wir dann von 30, 40 Veranstaltern sehr schnell hochgeschossen auf über 200.
Ja. Okay, euer Hauptkunde ist aber immer das Hotel oder der Veranstalter?
Nee. Also unser Hauptkunde ist das Reisebüro, die Online Travel Agency, mittlerweile auch die Bed Bank etc. pp.
Okay.
Das Hotel ist bisher nicht unser Kunde. Wir lancieren jetzt gerade oder launchen gerade ein Produkt, das sich an Hotels richtet, weil die Hotels ja eigentlich, wie mein Partner mal gesagt, die Ursuppe allen Contents sind. Und das heißt, wir stellen jetzt zum ersten Mal den Hotels eine Plattform zur Verfügung, wo sie die Bilder hochladen, die wir dann auch unseren Kunden direkt zur Verfügung stellen, wo sie ihre Facts pflegen können und so weiter und so fort.
Was wird sich denn für Reisebüros ändern in der nächsten? Also gut, für Reisebüros ändert sich jeden Tag irgendwas, meistens die Provisionsregelung. Aber was wird sich in diesem Bereich, in dem ihr tätig seid, so in der nächsten, sagen wir mal, in den nächsten 2 Jahren ändern?
Also vom Vertrieb her kann ich ja nicht argumentieren. Ich kann nur sagen, was wir so sehen. Was wir merken ist, dass jeder Distributionspartner, egal ob Reisebüro, wenn es mal On-Site oder Brick-and-Mortar-Reisebüro oder auch OTA, jeder ist bestrebt, so viele Hotels wie möglich anzubieten. Das ist einfach ein A und O, weil jeder muss mit den großen Portalen mithalten. Und du musst am Ende allen Content anbieten. Das ist also, du darfst deinem Kunden keinen Grund geben, zu sagen, vielen Dank, es war eine nette Beratung im Reisebüro, aber ich würde gerne doch nochmal ein Hotelvideo sehen und jetzt gehe ich mal zu YouTube. Das merkt man. Also man muss all das, was die großen Portale an Content präsentieren, muss auch in den Reisebüro-Anwendungen und auf den Webseiten, die von den Reisebüros betrieben werden, präsentiert werden. Da geht der Trend eindeutig hin. Manchmal ist es dann auch so, ja, wir machen jetzt alle Oculus-Brillen und so weiter und so fort. Das läuft sich sehr schnell tot, oder wir sind alle der Meinung, wir können über Facebook verkaufen. Hat sich am Ende auch nicht durchgesetzt.
Glaubst du nicht?
Wir sehen es nicht von den Abrufen her. Nee, aber kann ja noch kommen.
Wie stehst du denn zu diesen Oculus-Brillen und überhaupt zu dieser riesigen Initiative, die es vor 2 Jahren ging, das ja, glaube ich, los. Dann haben dann alle Ketten angefangen, ihre Büros mit VR-Brillen auszustatten und so weiter. Ihr liefert den Content, ihr müsst ja wissen, was gibt es dann abrufen, wie erfolgreich sind diese Programme?
Ich glaube, man merkt immer, wenn die Eintrittshürden zu hoch sind, wird eine Technologie nicht akzeptiert. Also ich habe mir selbst vor 7 Jahren mal einen 3D-Beamer gekauft und dann haben wir nach 2 Jahren uns mit der Familie hingesetzt und gesagt, wie oft haben wir ihn jetzt benutzt? Und das war dann irgendwie 7 Mal und meine Frau hat 3 Mal Kopfschmerzen gekriegt und meinem Sohn drückte ständig die schwere Brille auf der Nase. Deswegen glaube ich, dass die Leute nicht dahin tendieren, sich zusätzlich schwere Brillen, die aussehen wie teure Brillen, vor die Nase zu setzen. In letzter Zeit entwickelt sich aber wohl Web-VR.
Web-VR, ne? Web-VR, also für Virtual Reality.
Genau, ja, okay. Und da soll es wohl ohne Brille möglich sein. Wir gucken uns das gerade an. Und wenn es so ist und wenn es tatsächlich, setzt voraus, dass man einen relativ leistungsfähigen Rechner hat. Und wenn sich das durchsetzt, dann sind wir die Ersten, die Content in dem Bereich anbieten, weil wir ja immer nur, oder zumindest früher, reine Content-Aggregatoren waren. Ne? Als wir die Bild- und Textdaten der Veranstalter in der standardisierten, normalisierten Form distribuiert haben, haben wir ja Fremd-Content distribuiert. Seit 2006 sind wir in die Content-Produktion gegangen. Das heißt, wir sind heute selbst Content-Anbieter.
Habt ihr eigene Produktionsteams, die ihr losschickt, die dann Bilder machen, Texte schreiben? Oder wie funktioniert dann eigentlich so ein, ich meine, wenn du sagst, 857.000 Hotels gibt es weltweit, die ihr erfasst, da wird ja kaum irgendwo ein Sales and Marketing Manager in Indien sitzen und den Text über sein Hotel schreiben, das an euch schicken. Und ihr habt dann jemanden, der es ins Polnische, ins Portugiesische und ins Deutsche übersetzt.
Nee, genauso nicht. Also was passiert denn? Es gibt weltweit bestimmt über 1 Million Hotels. Aber wir reden ja über von denen, die elektronisch buchbar sind. Elektronische Buchbarkeit setzt voraus, dass du irgendwo einen Channel Manager hast, mit dem du deine Raten, Rates und Availabilities in die verschiedenen Bed Banks pushen kannst und zu den OTAs. In dem Moment, wo ein Channel Manager weltweit ein neues Hotel unter Vertrag genommen hat, taucht das bei einem unserer vorhin genannten 500 Supplier auf, dann erfassen wir es. Wir gucken immer, dass wir eine Zweitquelle haben, sozusagen, dass es bestätigt wird. Und dann ist es bei uns aufgenommen in der Datenbank. Weil wir haben halt früher immer wieder die Tendenz gehabt, da tauchten dann irgendwie 2000 Hotels in China auf zu irgendeiner Messe. Das waren aber alte, umgebaute Schulgebäude und Gefängnisse, aus denen man temporär Hotels gemacht hat.
Nur um die Messe zu pushen,
genau,
oder zu stemmen.
Genau. Deswegen musst du immer gucken, dass das Hotel auch wirklich durch eine von zwei Seiten verifiziert wird und es auch nach einem halben Jahr noch existiert. Also ein neues Hotel taucht auf, in dem letztendlich ein Channel Manager installiert wird. So kriegen wir es da mit und so wird jeden Montagmorgen, wenn wir unseren Newsletter veröffentlichen, werden dann das 855, 857, 859 und vor Weihnachten sind wir bestimmt noch bei 860.000 Hotels. Das ist das eine. Und dann fängst du an, natürlich systematisch Content zu sammeln. Das kann A sein, dass sie uns die Hotels irgendwelche Factsheets schicken, B, dass uns irgendwelche Supplier, irgendwelche Veranstalter von sich aus Facts nennen und wir die dann aggregieren und verifizieren. Und dann sind wir mittlerweile, weil wir eine der weltweit größten Factsheet-Datenbanken der Welt haben, sind wir zu einer Art Reglerpool geworden. Also wir merken, irgendeiner unserer 21.000 Kunden, kann ein japanisches Reisebüro sein, hat eine Reklamation, weil ein Kunde, den sie nach Thailand geschickt haben, kommt zurück und sagt, der Pool ist geschlossen. Dann kriegen wir das mitgeteilt. Wir korrigieren bei uns, wir nehmen das Häkchen raus für Pool und dann wird es für alle unsere Kunden automatisch aktualisiert binnen weniger Sekunden. Und das ist dieser Netzwerkeffekt, den man hat, den kriegst du aber erst mit einer gewissen Größe.
Und klar, sonst guckst du gerne. Und wie macht er das jetzt mit den Texten?
Ja, Texte haben wir bis 2011 selbst geschrieben. Also wir hatten 64 Übersetzer bei uns, in 8 Sprachen jeweils 8 Leute. Und man legt sich aber dort bei der Erstellung von Texten irgendwann die Karten. Das heißt, du schreibst einen Text und es gibt eine feste, konstante Zahl, die ist über Jahre konstant leider. 20% der Objekte nötigen dich, pro Jahr die Beschreibung zu überarbeiten. Das heißt, nach 5 Jahren hast du jeden Text einmal überarbeitet, weil irgendein reisevertragsrechtliches Element sich geändert hat. Und als wir damals 10.000 Hoteltexte hatten, konnten wir das bei 20%, 2.000 mal 8 Sprachen, 16.000 noch irgendwo handeln. Wir waren aber am Ende bei 55.000 Texten in 8 Sprachen, also 11.000 Modis pro Jahr mal 8 Sprachen, 88.000. Das kannst du bei 250 Bürotagen gar nicht wirtschaftlich darstellen. Ja. Keiner kann das. Und Vorteil ist, ich habe Ökonomie und Romanistik studiert und wenn du eine Sprache lernst, dann ist eigentlich egal, welche Sprache du lernst, ob Englisch, Französisch, Rumänisch, Russisch, wir lernen immer das Gleiche. Wir lernen die grammatikalischen Sprachregeln und wir lernen die Vokabeln. Und je mehr Synonyme für wir die Vokabeln lernen, desto differenzierter können wir uns ausdrücken. Und das kann man mathematisch abbilden. Und dann kannst du es sogar variantenreicher abbilden als der Mensch. Also wenn ich dir jetzt vor diesem Gespräch hier 50 Facts gegeben, hätte gesagt, Roman, schreib mir eine Hotelbeschreibung. Hättest du die geschrieben, ich würde dir nach dem Gespräch oder in 3 Wochen nochmal dieselben 50 Facts geben, dann würdest du zu 95% dieselbe Beschreibung schreiben. Weil du gelernt hast,
weil ich meinen Stil habe.
Du bist immer der gleiche Berliner, ja. Ganz genau. Und
hey.
In dem Moment, wo du das Maschinen beibringst, können Maschinen sagen, ich habe jetzt 3-mal so formuliert, ich kann jetzt Varianzen reinbringen. Ich muss nach diesem Satz nicht diesen anschließen, sondern kann erst dieses Fact, solange es sachlogisch dazugehört, erwähnen. Und dann plötzlich werden die Texte variantenreicher, als was Menschen schreiben. Und das haben wir mittlerweile erreicht.
Und die schreiben dann bei euch Maschinen?
Ja, genau. Also wir aktualisieren die Facts letzten Endes. Und sobald die Facts aktualisiert wurden, wird die Maschine wieder angestoßen, dann wird der Text in 24 Sprachen neu geschrieben.
Aber bei euch arbeiten schon auch noch Menschen.
Ne? Ja, also, Linguisten und so weiter.
Die sich das dann nochmal anschauen. Mhm,
und ja, also wir haben immer noch pro Sprache 2 Mitarbeiter, wo wir, ich muss überlegen, mathematisch gesehen, wir hatten früher für 55.000 Texte pro Sprache 8 Übersetzer. Das heißt 55.000, 64 Mitarbeiter in 8 Sprachen. Und heute haben wir 339.000 Texte in 24 Sprachen mit 48 Mitarbeitern.
Verrückte Geschichte. Mhm. Also hat sich doch Digitalisierung bei euch, also wenn ich jetzt, also wir reden ja viel über Digitalisierung in der Touristik und in der deutschen Wirtschaft, in Deutschland überhaupt und so. Mhm. Wenn ich das sehe von der CD-ROM über Faxpapier, was nicht reicht, bis zu linguistischen Maschinen, die ihr betreibt, oder Web-VR, was ich schon ziemlich gigantisch finde, ihr seid eigentlich immer mitgegangen den Weg oder immer ein Stück vorausgegangen den Weg?
Musst du ja. Also du musst im Auftrag deiner Kunden wie so ein Trüffelschwein vorweglaufen.
Okay, jetzt sind aber die Reisebüros ja auch eure Kunden. Mhm. Sagst du ja auch. Wie nehmt ihr die da mit?
Na, wir können immer nur relativ kostengünstig Content zur Verfügung stellen. Also du kannst ja mit unseren Produkten, kannst du, wenn du Multicode verwendest, dann kannst du ja durch die geschickte Kombination von 2, 3 Suppliern, kannst du ein Portfolio darstellen, wie die größten Webseiten weltweit, egal ob es Booking ist, Expedia, wer auch immer. Du kannst, wenn du 2, 3 Supplier kombinierst, hast du wirklich auch plötzlich ein Portfolio von 800.000 plus Hotels. Dann brauchst du natürlich, wenn du so eine Multi-Supplier-Strategie fährst, dann brauchst du als nächstes Content. Du brauchst also in mehreren Sprachen verkaufsfördernde Beschreibungen, die auch noch rechtlich verbindlich sind und wo die Faktlage der zugrunde liegenden Facts relativ sauber sind. Und auch das bieten wir an. Und unsere Preise sind ja nie irgendwie Killer für. Wir haben ja keine exorbitanten Preise da draußen. Bei uns kompensiert es immer die Masse.
Ihr seid eigentlich nicht wirklich richtig teuer, oder? Sondern, ich meine, man kann ja auch sagen, im Vorfeld haben wir uns ja hier bei Econfirm getroffen, um über verschiedene Projekte zu sprechen, die wir vorhaben. Zum Beispiel das Thema Einbindung von HD-Bildern auf allen Reisebüro-Webseiten, die von Econfirm ausgeliefert werden, oder Videocontent auf den Webseiten, also Videocontent von Jata, von Hotelvideos. Denn ihr habt da auch eine ganz interessante Sache gemacht. Ihr habt so eine Art Spotify für Hotelvideos gebaut. Erzähl mal davon.
Ja, das war insofern, wir sind ja seit vielen Jahren auf der EDB und jedes Jahr kamen auf der EDB zu uns Videoproduzenten, Hotelvideoproduzenten und sagten, ja, da könnt ihr unsere Videos nicht an euren Vertriebskanälen zur Verfügung stellen. Und wir haben immer gesagt, nee, können wir eigentlich nicht, weil jeder hatte nur 20, 30 Videos. Und das ist ein Problem. Niemand lizenziert ein Produkt, wo er 30 Videos aus Oberösterreich hat. Das macht keinen Sinn. Vor 3 oder 4 Jahren wurde ich dann Spotify-Kunde, dank meines Sohnes, muss ich mal auf die Jugend gucken, und habe mir dann eigentlich gedacht, ja, was die mit Musik können, müssten wir doch eigentlich auch mit Videos können. Das heißt, wir geben genaue Vorgaben, nicht? Bei Spotify wird ja auch der Musikkatalog eingestellt nach Vorgaben, wie es von Spotify kommt. Dann haben wir gesagt, warum gucken wir nicht, was die verkaufsfördernde Conversion-maximale Länge von Hotelvideos, die war am Ende 45 bis 90 Sekunden, ein 5-Sterne-Haus eher 90 Sekunden, 3-Sterne-Haus eher 45 Sekunden, ein 2-Sterne-Haus besser gar nichts. Und teilweise.
Und, nicht mal Bilder.
Ja, genau. Dann war die Vorgabe verkaufsfördernde Musik, kein Text, keine Sprecher. Und seitdem bieten wir den Videoproduzenten, Hotelvideoproduzenten an, schneidet eure Videos neu, stellt sie in unser Archiv ein und bekommt über 50% der Einnahmen von uns.
Was Econfirm in die glückliche Lage versetzt, die Videos bei euch abzuholen und auf den Webseiten ihrer Reisebürokunden einzubinden in Zukunft, wenn die Reisebürokunden das wollen, zum Beispiel.
Ja. Damit dann am Ende der Kunde, der im Büro sitzt, keinen Grund mehr hat, zu sagen, ich gehe nochmal auf YouTube und dort dann von einem Werbebanner abgeholt wird, die Beratung im Büro erfolgte und die Buchung woanders erfolgte.
Genau, das ist ein Weg. Okay, absolut. Ja, nächste Schritte, nächste Geschichten, die ihr sonst noch vorhabt?
Wir launchen jetzt im Januar, das ist unsere Neujahrsüberraschung, ein relativ uniques Room-Type-Mapping. Weil,
das musst du erklären.
Ja, Room-Type-Mapping heißt letzten Endes, wenn du auf einer Website bist und sie kriegst verschiedene Zimmertypen, weißt du nie genau, du hast 17 verschiedene Bettendatenbanken, die dir einen Preis bieten mit einer unterschiedlichen Zimmerbeschreibung, weißt du nie genau, ist es denn das gleiche Zimmer? Weil was macht die Branche? Sie lebt von der Intransparenz. Das Hotel hat 8 verschiedene Zimmertypen. Die Bettendatenbanken benennen diese 8 Zimmertypen mit eigenen Bezeichnungen. Das macht die nächste Bettendatenbank auch. 10 Bettendatenbanken verkaufen ein Hotel, schon hast du 80 verschiedene Zimmertypenbeschreibungen. Und wir aggregieren das zurück wieder sozusagen. Wir sagen, was versteckt sich denn hinter diesen 80 verschiedenen Beschreibungen wirklich, welche 8 Typen? Reverse Engineering, wie auch immer du es nennen willst. Am Ende drehen wir das Rad zurück.
Okay.
Und das launchen wir im Januar. Und umfasst über 100 Bettendatenbanken im ersten Schritt und funktioniert mittlerweile seit September, Oktober testen wir es extrem gut, erhöht die Conversion auf jeder Website signifikant und nur das zählt und die Average Room Night per Night eben auch.
Also weil du halt einfach bessere Raten erzielen kannst oder umsetzen kannst.
Ja, ganz genau.
Nun sitzt hier in Kreuzberg mit 94 Leuten in einer alten Fabrik mit Blick auf die Spree.
Ja, nicht so dekadent wie du hier, ne?
Nee.
Also für die Zuhörer, wir sitzen hier und gucken auf den Alexanderplatz.
Pass auf, wir machen nachher ein Selfie. Wir machen nachher ein Selfie auf der Terrasse und stellen das einfach als Episodenbild ein. Dann wissen einfach alle, okay, wie schön wir hier gucken können.
D'accord.
Frage war, seid ihr eigentlich noch ein Startup? Also im Kreuzberg Startup, Fabriketage, 94 Leute. Habt ihr noch Startup-Feeling?
Also wir versuchen das immer zu konservieren, weil es ist einfach so, du musst geistig beweglich sein. Das sind ja viele der Startups. Wir haben den Vorteil, wir haben mehrere Cash-Kühe sozusagen und haben nicht so diese permanente Existenzangst. Und das erlaubt es uns aber auch, mit neuen Produkten mal zu experimentieren. Das können die ganzen Startups um uns herum nicht. Und wenn man mittags essen geht, hört man ja auch das ein oder andere Gespräch. Und gerade jetzt, wo die Finanzierungslage ein bisschen dünner wird, haben wir alle ein bisschen Existenzangst.
Ja, das merken wir gerade in Berlin, ja, tatsächlich.
Ja, genau. Und das betrifft uns halt nicht. Aber ich versuche immer bei den Leuten das Startup-Feeling hochzuhalten, weil es ist bei jedem neuen Produkt, das man launcht, muss man eigentlich wie ein Startup agieren, ganz klar.
Gab es denn eigentlich auch so, wenn du jetzt zurückblickst, ich meine, das klingt jetzt alles total super und hört sich auch erfolgreich an, gab es auch so Geschichten, wo du sagst, oh, hätten wir mal besser nicht gemacht, also die Fuck-Up-Stories?
Klar, immer wieder. Also ich meine, guck dir unsere Website an, wir haben 12 Produkte, davon sind 4 Cash-Kühe,
okay,
und die anderen schleppst du mit, aber andererseits ist es für den Kunden halt wichtig, dass du das gesamte Produktportfolio hast. Und haben wir mal Fehler gemacht? Klar, permanent, das ist total normal. Nur so findest du am Ende raus, was die Kunden wirklich wollen, das ist total normal. Also wir sind ja auch schon Anfang 2000er mit Analogkameras durch die Dünen auf Lanzarote gestapft und haben Panoramabilder gemacht.
Weil das die einzige Möglichkeit war, Panoramabilder zu generieren.
Eine schweineschwere Kamera, ganz genau. Und da musstest du die Bilder noch so zusammenstitchen und so weiter. War, glaube ich, 14 Jahre zu früh.
Ja, aber ihr habt es schon mal gemacht.
Ja, wir haben es gemacht.
Genau. Wie es geht.
Heute macht es über diese Software und die Kamera ist klitzeklein. Ja,
ja, das stimmt. Also nichts geht eigentlich über die Panoramafunktion von diesen Smartphones. Ne?
Ja, das Telefon, auf dem wir gerade hier das Gespräch aufnehmen, kann heute...
Das ist eigentlich alles, was früher ein Riesenequipment war, genau, und ganz viel Kilos, genau, gewogen hat, das es war. Ja, stimmt. Ihr habt ja auch so eine Sachen gemacht wie Umgebungsinformationen, Ortsinformationen, solche Sachen. Ich frage deshalb, weil ich habe mich Anfang des Sommers mit Kai-Michael Schäfer vom Beach Inspector hier unterhalten, auch beim Travelholics Podcast zum Thema Zusatzinformationen, die machen ja die großen Stranderhebungen und so weiter. Ihr seid davon weggegangen von diesen Ortsinformationen. Warum?
Ja, sind wir. Also man muss dann irgendwann das alte Motto, an diesen ganzen alten Sprüchen ist ja doch irgendwo was dran, ne? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also wir sind nun mal ein Hotel-Content-Supplier und da die Anzahl der Hotels permanent wächst durch neue Öffnungen und durch neue angeschlossene an den Channel-Managern, ist es einfach so, man muss sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren. Und da gibt es andere Firmen wie Beach Inspector. Oder wenn du Ausflüge, Touren, Trips nimmst, egal ob das jetzt Get Your Guide ist, bei denen du gleich buchen kannst, oder reine Informationsanbieter wie Marco Polo, die können das einfach besser. Also sorgen wir dann nur dafür, dass über den JIRTA-Code man jedes Objekt praktisch mit den Touren dann direkt verbinden kann.
Gibt es für euch eigentlich irgendwie ein Limit nach oben? Also jetzt irgendwann, also immer die Zahl der Hotels oder was?
Ja, die wächst ja permanent.
Ja.
Also Touristik ist eine boomende Branche weltweit. Ja. Und klar, die Hotelanzahl wächst ständig, die Anzahl der Vertriebskanäle wächst auch. Wir haben jetzt knapp 21.000 Kunden oder etwas über 21.000 in 74 Ländern. Es gibt, das wissen wir so, wenn wir die ganzen Reisebüros aggregieren über die verschiedenen GDS und so weiter, knapp 140.000 Vertriebsstellen, also fehlen uns noch 120.000.
Okay, ist noch kein Limit erreicht.
Nee, überhaupt nicht. Also insofern...
Bist du in Reisebüros unterwegs ab und zu?
Ja, also man spricht immer wieder mit Expedienten, ganz klar, muss man.
Wie nimmst du das wahr, wie sich die Entwicklung von, also wenn du jetzt sagst, okay, 96 habt ihr angefangen, euch zu digitalisieren und wir haben jetzt 2018, sind ja ein paar Jährchen, welche Wandlungen hast du festgestellt, welche Tipps würdest du geben und was würdest du im Reisebüro heute sagen? Neben JIRTA-Lizenz, aber die hat ja eh jedes Reisebüro. Na, habe ich gelernt, jedes Reisebüro, was Bistro oder ein anderes Search & Compare benutzt, hat eigentlich, gibt auch andere Search & Compares wie Cosmonaut und so weiter, na, aber die haben alle eine JIRTA-Lizenz.
Haben sie, ja, genau.
Was sollten sie sonst machen oder worauf sollten sie ein bisschen fokussieren?
Also ich bin kein Verkaufstrainer, das wissen die Büros viel, viel besser als wir sind Technologieanbieter. Das Einzige, was wir immer wieder merken, ist, wenn wir uns die Online-Auswertung angucken, der Kunde will allen Content haben. Das ist A und O. Was er nicht kriegt bei dem einen Distributionspartner, sucht er sich woanders. Und das ist halt, ne, ein neues Tab aufmachen, ein Klick weiter hat man die Information. Das ist das Einzige, was ich den Reisebüros empfehlen kann. Versuchen Sie, so viel wie möglich Content anzubieten, dass der Kunde keinen Grund hat, hinterher noch zu sagen, ich überlege es mir nochmal, weil hinter der Aussage, ich überlege es mir nochmal, heißt in der Regel, ich will nochmal selbst gucken, ich habe kein Video bei Ihnen gesehen, keine Lage auf der Google Map etc. pp.
Wie stehst du denn zu Omnichannel-Reisebüro-Lösungen? Also ist das der richtige Weg nach eurer Erfahrung, sondern das ist ein Reisebüro, was stationär stark ist, auch sagt, ich muss Webseite machen und muss dort auch alles anbieten, was eben ein OTA anbieten kann oder ähnliches?
Also logisch ist es, aber ich maß mir da kein Urteil an.
Okay, also machen muss es möglicherweise, natürlich nicht mit den Effekten, die vielleicht ein OTA erzielt oder sowas. Das ist da. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal auf die Terrasse, machen noch ein Selfie, damit wir ein schönes Episodenbild haben. Vielleicht noch ein Tipp zum Schluss. Deine liebsten 3 Hotels auf der Welt, weil du bist ja vielen Hotels unterwegs.
Boah, das ist gemein, da werden die anderen 856.000 ja sauer sein.
Ja,
wenn
damit müssen wir leben und dann machen wir die nächste Episode nur mit Hoteltipps von Andreas Bosmeck.
Also ich bin sehr gerne auf dem Sofitel in der Palm in Dubai.
Okay.
Da bin ich auch mit der Familie 2-mal schon gewesen, das ist ein sehr, sehr schönes Hotel. Ich gehe zum Skilaufen sehr, sehr gerne nach Hochgurgel, weil da stehen nur 5 Hotels und da arbeitet man sich etwas hoch, vom 3 übers 4 bis zum 5-Sterne-Haus. Die sind aber alle toll da oben, die Hotels, egal ob das Top-Hotel Hochgurgel ist, was ein 5-Sterne-Haus ist oder das Rimmel oder das Olymp. Da bin ich mal sehr, sehr gerne hingefahren im Winterurlaub. Und gibt sonst noch irgendein Hotel, was mir spontan einfällt, was ich spontan empfehlen würde?
Nimm mal noch ein Stadthotel. Irgendwas, irgendeine Stadt in der Welt, wo du gerne bist. Lass es auch Südamerika sein.
Boah, na, du weißt, in Kolumbien übernachte ich immer bei Familie. Nee, spontan. Ich war mal in so einem Hotel auf Antigua, aber mir fällt der Name nicht ein. Mit Pineapple oder so. Das war sehr, sehr idyllisch gelegen, war ein sehr einfaches Haus, war einfach durch seine idyllische Lage sehr, sehr sympathisch.
Okay, ich gebe vielleicht auch noch einen Tipp, das ist auch keine Werbung, aber ich war am letzten Wochenende in Hamburg, habe mir zum ersten Mal die Elbphilharmonie angeschaut, dort Julia Holter spielen, hören und auch gesehen und habe im Hotel Tortue übernachtet, was relativ neu ist, ein nettes kleines Designhotel in der Nähe des Neuen Walls, also ein ganz hübsches kleines Haus. Das Symbol ist eine Schildkröte, ein tolles japanisches Restaurant drin. Die haben mir jetzt kein Geld für den Tipp gegeben, aber weil wir gerade über Hotels reden, sollte man ruhig mal erwähnen. In diesem Sinne, wir gehen jetzt ab in die Sonne auf die Terrasse. Es war schön, mit dir zu plaudern. Danke, Andreas. Und vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Episode von Travelholics, der Podcast für Touristiker. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Achtung, hier kommt ein Travelholics-Tipp.
Ja, zum Abschluss nochmal ein kleiner Tipp, denn das Jahr 2018 neigt sich nun dem Ende. Mit großen Schritten geht es auf das nächste Jahr 2019 zu. Ich habe am 1. Mai mit dem Podcast Travelholics begonnen und habe viele spannende Gespräche geführt in der letzten Zeit. Und ich möchte es nicht versäumen, eine allerletzte Sonderfolge anzukündigen. Die werde ich aufnehmen bereits am 18.12. Wahrscheinlich nochmal unter dem Titel Goldjungs werden wir gemeinsam einen Jahresrückblick auf 2018 wagen, also das touristische Jahr aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Dieser Podcast wird dann mit der letzten Episode 2018 bereits am 21.12. erscheinen, also nicht wie üblich am Montag, sondern bereits am Freitag. Ich wünsche allen gute Vorfreude, eine schöne Adventszeit. Auch wenn das jetzt so klang, natürlich gibt es auch 2019 neue Folgen von Travelholics, der Podcast für Touristiker. Also die Vorfreude möge nimmer aufhören. Danke, ciao.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.